Ja, vielen Dank. Kann man mich gut hören, auch da ganz hinten. Ich möchte gleich anknüpfen. Ich war auch ein bisschen mutig. Wir haben heute früh gehört, man soll manchmal ein bisschen mutig sein und ein bisschen was sich trauen, was vielleicht nicht so von einem erwartet wird. Und während wir gehört haben, wie wichtig das ist, dass wir mit Ärzten zusammenarbeiten, die also wirklich über Schmerzerkennung was entwickeln und das für wichtig halten, da war ich mutig, weil ich wurde gebeten, im Krankenhaus Leins hinzukommen auf einer bestimmten Station. Das war also eine Pflegestation, eine Bettenstation, um dort die ganze Station in Validation auszubilden, nicht nur zu schulen, sondern eine wirkliche Ausbildung mit Prüfung und allem drum und dran zu leiten, weil jemand krank geworden ist. So, ich bin, zuerst war ich natürlich ganz begeistert, eine ganze Station, also das ist ja großartig. Und dann habe ich gedacht, und wie soll das im Alltag funktionieren, wenn kein einziger Arzt dabei ist? Weil ich brauche einen Arzt oder eine Ärztin, damit das nicht von unten, wir haben auch gesprochen, dass der Wunsch kommt von unten, sondern das muss durchgehen. Und ich hatte dann die große Freude, dass im Laufe der Zeit durfte ich mehrere Ärzte ausbilden. Die erste mutige Frau, die, ja, ich habe einfach gesagt, ich komme gerne, aber nur dann, wenn ein Arzt oder eine Ärztin teilnimmt. Dann war 3 Wochen lang Stille. Und dann hat sich eine wunderbare Ärztin gemeldet. Und das ist die Frau Dr. Schmiedl, die auch hier in unserem Buch einen sehr, sehr schönen Beitrag geschrieben hat. Und später auch die Frau Dr. Marina Kreuer war auch eine dieser Ärztinnen, die bei mir da schön brav in der Validation gesessen sind. Ja, jetzt mache ich keine großen Ausbildungen mehr, weil ich habe gerade gehört, mit 75 kommt dann so ein Alter, wo man dann, wenn man irgendwo hineinkommt, getestet wird. Und ich bin bald so weit. Und ich habe auch deswegen ein bisschen begonnen, meine Kräfte zu sparen. Und ich mache nur mehr Einführungsseminare. Ich arbeite sehr gerne mit den mobilen Diensten. Und das ist jetzt sozusagen der Beginn von meinem eigentlichen Vortrag. Die mobilen Dienste sind Menschen, die nach Hause kommen zu den Leuten und die dort irgendwie mit dieser Situation fertig werden müssen. Und da hat sich herausgestellt, dass das, was am meisten im Vordergrund, was am meisten gebraucht wird, ist der Umgang mit Menschen mit einer beginnenden Demenzerkrankung. Die sozusagen noch festhalten, ich weiß alles, ich habe meinen Kopf, ich brauche keine Hilfe, mischen Sie sich nicht ein und diese ganzen Sachen, die kennen Sie ja alle. Da scheinen die Herausforderungen, ich benütze nie das Wort, aber es steht hier in der Überschrift, jetzt bemühe ich mich, diese Wörter zu benutzen, diese Herausforderungen an diese mobilen Dienste am größten zu sein. Die kommen besser zurecht mit Menschen, die vollkommen desorientiert sind, die aber aus irgendeinem Grund noch zu Hause leben. Die Angehörigen und die Betreuer, die plagen sich meistens zuerst ab mit logischen Erklärungen und bekommen irgendwann Burnout, weil das mit den logischen Erklärungen nicht mehr funktioniert. Manche Angehörige bekommen Magengeschwüre, Herzprobleme, haben wir alles schon gehabt. Ich habe viele Angehörigenkreise geleitet und es ist wirklich, wirklich hart. Der alte Mensch aber, der nicht verstanden wird, er leidet ebenso. Weil das beginnt so, dass die Kinder kommen seltener, weil die Mutter ist so stur und so weiter. Und er fühlt sich mehr und mehr in Stich gelassen. Und er spürt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber er will es nicht wahrhaben. Diese Übergangsperiode oder Ja, das ist so ein Ding. Ich habe einmal mit Martina Schmidl gesprochen. Na, ist das jetzt eine Demenz, eine beginnende oder nicht? Und Frau Dr. Schmidl hat gesagt, aber das ist sehr wohl eine beginnende Demenz, ist das sehr wohl, wenn jemand nicht mehr flexibel ist, nicht reagiert auf gute Erklärungen, gut gemeinte, ja, also dann ist das eine beginnende Demenz. Niemand kennt sich aber aus, was eigentlich los ist, weil es gibt da oft noch keine Diagnose. Und damit hat man nicht diese vielleicht ein bisschen andere Akzeptanz, wie wenn man weiß, ah, meine Mutter hat ja diese, wie man sagt, Krankheit, ich sage das nie, aber das sagt man so, dann ist klar, dass man erwarten muss, dass sie nicht so reagieren kann, wenn ich versuche, ihr was zu erklären. Aber das ist am Anfang noch nicht der Fall. Da versucht man alles noch so, wie man es halt glaubt, mit guten Erklärungen. Und die funktionieren nicht. Was spüren wir da? Was erleben wir? Zunehmende Beschuldigungen. Wir erleben die Suche nach Sündenböcke. Ich sage immer, irgendwer, irgendwas muss ja schuld sein. Also ich bin nicht schuld, weil ich bin in Ordnung. Ich habe ja noch meinen Kopf. Manchmal klopfen sie dann so auf den Kopf. Und das tun sie mehrmals im Tag. Wenn jemand mehrmals im Tag daherklopft und sagt, ich habe ja meinen Kopf, ja, das zeugt davon, da muss eine sehr große Angst dahinter stecken, dass er den verliert oder eigentlich schon dabei ist, ihn zu verlieren, das aber nicht wahrhaben will. Weil ich meine, ich kann auch einmal sagen, mei, bin ich blöd, aber ich würde wahrscheinlich nicht fünfmal hintereinander sagen, ich habe ja meinen Kopf, nicht? Mein Mann würde mich dann sehr erstaunt dran anschauen, wenn ich das tun würde. Also dieses Beschuldigen ist eine Sache und das kann wirklich, wenn man da versucht, den sofort zu besänftigen, dann wird das eine sehr laute Sache und wir sagen, der Mann oder die Frau ist aggressiv. Die Menschen sagen oft, ich brauche niemanden, ich mache mir alles allein. Und das Ganze, man sieht so ein bisschen angespannt und ein bisschen so wie ein Kampf nach außen und nach innen. Ich habe sozusagen alles im Griff, komme nicht daher und ich will keine Einmischung. Und das ist sehr schwierig, weil die Menschen sind auf uns angewiesen, sie schaffen nicht mehr alles alleine, aber sie bilden so eine unsichtbare Wand oder Mauer vor sich und meistens lassen sie da auch noch keine Berührungen zu. Ist nicht sehr einfach. Und es gibt schon eine Möglichkeit, auf so jemanden einzugehen. Und das ist, indem ich selber mich ein bisschen anspanne. Weil wenn ich vollkommen so entspannt und locker vor dem stehe und irgendwas Gescheites sage, dann funktioniert es nicht. Es funktioniert viel besser, wenn der spürt, dieser Mensch da drüben, der hat wirklich jetzt begriffen, dass das hier eine ernste Angelegenheit ist und dass ich nicht anders kann. So, wenn ich ein bisschen mich selber, vielleicht, man kann das üben, das ist sehr gesund, wenn ich meine Kurse mache, lasse ich immer alle aufstehen, dann lasse ich sie auf den Vorderfuß sich stellen und wenn sie sich ein bisschen auf den Vorderfuß stellen, spüren sie eine leichte Spannung im Bauch, weil sonst würden sie auf die Nase fallen. Und so eine kleine Spannung im Bauch, wenn ein Mensch mit beginnender Demenz sehr aufgebracht ist, so mehr braucht es nicht. Sie müssen keine Fäuste machen, Sie müssen den Menschen nicht spiegeln, aber so ein bisschen Anteilnahme auch innen drin sozusagen zeigen, das ist wirklich nicht leicht. Was dahinter steht, ist ja immer Angst. Das ist der Hauptmotor. Und ich glaube, dass man lernen kann, ein bisschen nachzufragen. Das Schwierige ist nur, dass man nicht sofort irgendeine Lösung sucht. Wir sind alle sehr lösungsorientiert. Und dass man sich an den Riemen reißt und nicht sozusagen der Gescheite ist, sondern dass es wirklich auf einer Augenhöhe passiert. Und man kann ein bisschen nachfragen, wie lange geht das schon so oder wie hast du das bemerkt oder wie haben Sie das? Also man kann einfach mit ein bisschen Nachfragen denjenigen helfen, seine Sicht der Dinge ein bisschen besser auszudrücken. Das ist nicht so schwierig, aber es braucht ein Training, damit man nicht das sagt, was man normalerweise sagen würde. Also jedes Ding in Richtung beruhigen Sie sich ist hier fehl am Platz. Was wir auch antreffen, auch die Menschen, die mobilen Dienste, die zu Hause betreuen, das ist sehr viel Unruhe und Verwirrtheit. Ich möchte Ihnen einfach jetzt gerne zeigen, wie so jemand geht. Das erkenne ich quer durch den Raum. Wenn jemand so daherkommt, so.
Zu meiner Mutter muss nach Hause. Also, Sie können hinten nicht hören, was ich sage, aber ich habe fast nichts gesagt.
Es ist einfach wichtig, die ganze Körpersprache. Wir haben gesagt, die Dame vorhin hat gesagt, Zeit und Raum. Wenn jemand verloren gegangen ist in Zeit und Raum, dann wird seine Körpersprache und die Art, wie er geht und die Art, wie er aufgerichtet ist und die Art, wie er zielgerichtet schaut, das wird alles schon so ein bisschen Unsicherheit aus. Also das ist anders als jemand, der weiß, wo ist die Tür und was mache ich nachher. So, man kann lernen, sehr gut solche Dinge zu unterscheiden. Da ist die Sprache dann noch meist ganz gut verständlich, aber die Menschen sprechen abwechselnd von etwas, was von hier und jetzt ist und von Dingen, die früher waren. Das wird so eine Mischung. Manchmal das eine, manchmal das andere und manchmal eine totale Mischung. So, wenn sie muss nach Hause zu ihrer Mutter, dann nützen auch keine logischen Erklärungen und keine Realitätsorientierung, wie man es immer noch sieht. Ihre Mutter ist doch schon gestorben. Schauen Sie mal, wie alt sind Sie denn, sagt die ältere Krankenschwester. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann kommt, naja, Sie sind doch schon 90, da wäre doch Ihre Mutter 130, da beginnt sie mit Kopfrechnen. Und die alte Frau steht nur und schreit, sie lebt, sie lebt. Und in dem Moment macht sie sich waschenass. Ich erfinde das nicht. Ich habe das einen Meter von mir entfernt am Gang erlebt. Und ich habe gedacht, Halleluja, ich kann ja nicht eingreifen, ich kann nicht helfen. Weil die Schwester tut das Beste, was sie weiß. Und sie hat keine Ahnung, was sie da eigentlich tut. Ja. Und dann gibt es das wiederholte Rufen. Das wiederholte Rufen. Wenn es Hallo, Hallo, Schwester, Schwester, Hilfe, Hilfe und diese Sachen. Und wenn ich mit der Ärztin gut zusammenarbeite und ich hoffe, dass die Menschen, die ich ausgebildet habe, das auch tun, dann kann es ein Hallo-Rufen sein, wo der Mensch eigentlich, wenn ich hingehe und sage, brauchen Sie was? Was brauchen Sie? Dann mache ich so. Ich denke, vielleicht ist das eher dieses, ich will nicht allein sein. Und da ist wichtig, dass wir ganz nah hingehen. Und das ist ein Mensch, wo schon die Sprache verloren gegangen ist. Sie haben es gesagt, da waren zwei Dinge, die die Frau sagen konnte. Da gehe ich ganz nah hin, nehme ein bisschen vorsichtig beide Hände, so links und rechts, weil da ist schon sehr viel am logischen Denken verloren gegangen. Und wenn ich es gut mache, wird sie mich akzeptieren, egal ob Mann oder Frau. Auch wenn sie mich überhaupt nicht kennt, kann ich das tun. Und dann beuge ich mich ganz runter und dann sage ich Hallo, Hallo mit ihr zusammen, im gleichen Rhythmus. Und irgendwann sage ich, so viel rufen, waren Sie ganz allein? Haben Sie so lang gewartet? Und plötzlich kann sie sagen, jo. Also dann spricht sie. Ganz wenig, aber es kommt was. Und vorher, bevor ich sowas mache, versuche ich herauszufinden, wo bei diesem Menschen zwei Hände gut tun. Weil das ist ganz unterschiedlich. Das können beide Schultern sein. Das kann bei einer alten Mutter sein, die eine Hand im Nacken, weil das die kleinen Kinderfinger, da tut es gut, und eine Hand vielleicht oder ein Knie. Jeder Mensch ist anders. Da gibt es manche, die wollen nicht hier angegriffen werden, weil du schneidest mir meine Haare ab. Lass mir meinen Zopf in Ruhe! Das waren so kleine graue Stoppelfrisur, aber die hat da eine schreckliche Erinnerung. Das heißt, da darf man dort nicht angreifen, sondern das muss man dann ausprobieren. Wo ist es gut? Und wenn ich weiß, wo es gut tut, dann mache ich einfach so ein A4-Blatt. Da zeichne ich den Kopf hin von diesem Herrn oder von dieser Dame, Schultern, Arme und vielleicht das eine Bein. Und da mache ich ein Sternchen hin, dort, wo meine Hände sitzen sollen, und warte einmal ab. Und wenn es positiv wird, wenn ich sage, ist es besser, wenn jemand da ist? Ja. Jetzt haben Sie einen Moment der Entspannung. Dann drücke ich diese zwei vorher ausgesuchten Körperstellen und halte sie mindestens 4 Sekunden. Das kommt vom NLP. Und das ist unglaublich. Aber ich habe in meiner ganz langen Zeit als Validationslehrerin noch nie erlebt, dass das nicht funktioniert hat auf einer Station, wo mindestens 3 Leute mitmachen. Wir kriegen dieses Hallo-Schreien in den Griff. Es wird immer weniger und weniger. Die Schwestern gehen auch zwischendurch hin, wenn die Person gerade nicht Hallo schreit, und berührt genau diese 2 Stellen. Und wenn es entspannt ist, drücken sie die 4 Sekunden und später weiß der Körper, da und da liegen gute Hände, also da liegt ein guter Druck und die Welt ist in Ordnung. Ich denke, das sind so feine Kombinationen zwischen Validation und Dinge, die wir von anderen Methoden ein bisschen einbauen können. Und ich finde, dieses positive Ankern ist ein Geschenk. So, ich glaube, ich bin aus mit meiner Zeit. Dankeschön.